Realitätscheck bei Radio Frei. Unterdessen das Magazin. Jetzt von 9 bis 11 Uhr und in der Wiederholung von 18 bis 20 Uhr. Wochentags auf 96,2.
Und damit herzlich willkommen zum Unterdessen am Dienstag mit Donata.
Und mir, Asmus. Wir haben uns ein paar Themen rausgesucht, die wir für spannend erachtet haben und euch gerne präsentieren wollten. Wir werden jetzt nicht wie Reinhard gestern mit den Oscars anfangen oder mit über die Oscars reden. Ich weiß, du hast als erste Musik was aus einem Oscar-Film oder sogar Oscar-prämierten Film rausgesucht, aber wir haben da jetzt nicht uns die ganze Veranstaltung angeschaut. Wir haben gestern nur mal in den Zeitungen und online nachgelesen.
Und uns natürlich von Reinhard die Highlights sagen lassen.
Wenn man schon einen Filmexperten hier im Radio hat, dann warum den nicht drüber reden lassen? Da kann das wahrscheinlich besser als wir beide.
Aber ich habe mal zumindest ein paar Oscar-Lieder rausgesucht von diesem Jahr. Wir starten natürlich mit dem Gewinner von dem Lied, aber dem Oscar-Gewinnerlied Hendrix Golden, aber wir haben auch noch zwei andere Lieder mit dabei eingepackt. Ansonsten erwartet uns wie jeden Dienstag die aus neutraler Sicht von Albert Jüriemann. Heute geht es um Dimensionen der Israel-Frage.
Dann habe ich wieder in den Geschichtsbüchern nachgeschaut. Heute geht es 1846 Jahre zurück in eine Stadt, die man heute wahrscheinlich nicht mehr unter diesem Namen kennt. Und zwar ist es Vindobona. Heute eher bekannt unter seinem österreichischen Namen Wien. Da ist vor 1846 Jahren etwas passiert, darauf aber später etwas mehr eingegangen wird.
Ich habe dann noch ein Interview geführt mit dem anonymen Krankenschein Thüringen. Also was machen Menschen, wenn sie aus welchen Gründen auch immer keine Krankenversicherung haben, aber eine ärztliche Behandlung bedürfen? Man wendet sich an den anonymen Krankenschein Thüringen.
Natürlich auch wieder ein wichtiges Thema, vor allen Dingen, wenn man selbst nicht krankenversichert ist. Was tue ich in dem Fall? Natürlich auch wieder ein schweres Thema, aber ich finde immer ein wichtiges Thema. Dann natürlich wieder unsere Reihe Kulturfragmente aus dem Schauspielhaus. Und ich habe mich letzte Woche mit der neuen Generation unterhalten. Das sind die Nachfolger der letzten Generation, die ja als kriminelle Vereinigung verboten wurde und jetzt haben sie sich quasi neu gegründet als letzte Generation. Und
dann als neue Generation.
Als neue Generation. Ich komme immer, weil ich immer nur ein Wort geändert hatte, denke mir immer, das ja, muss letzte sein, aber es ist die neue Generation.
Ah, cool.
Und da habe ich mal mit denen gesprochen und dann ein bisschen nachgefragt, wie jetzt die neue Organisation ist und was sie jetzt machen wollen. So ein bisschen für unsere Zuhörenden mal nachgefragt, weil die sind ein bisschen ruhiger geworden um letzte Generation, seitdem sie verboten wurde, aber jetzt haben sie jetzt neu gegründet und was sie jetzt geplant haben in nächster Zeit.
Und zuletzt wollte ich noch darauf hinweisen, dass ich noch es wird noch ein Interview gesendet mit Uwe, einem Straßenbahnfahrer von der EFAG, der was zu dem Streik letzte Woche erzählt. Wir waren zwei Leute aus dem Radio und ich, also Martin und Caro und ich, sind letzte Woche nämlich spontan zum Obicher Kreuz gefahren zur Abschlusskundgebung vom dritten Streik und daraus ist auch ein Videoprojekt entstanden, das kann man auf der Website sich angucken. Und daraus habe ich jetzt noch ein kleines Interview rausgezogen, das senden wir auch noch später. Aber jetzt starten wir erstmal mit Musik und wie schon angekündigt, starten wir mit Hendrix Golden. I was a ghost, I was a love. Ha, 두어진, ha, 기속에. Given the throne, I didn't know. Ha, to believe. I was the queen that I meant to be. I lived two lives, try to paint both sides. But I couldn't find my own place. Caught a pathless child, cause I got too wild. Stage.
waited so long to break these walls down, to wake up and feel like me. Put these patterns all in the past now, and finally live like the girl they all see. No more hiding, I'll be shining like I'm born to be. 'Cause we are hunters, voices strong and I know I believe. We're gonna up, 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 it's our moment. You know together we're going, gonna be golden. Up, 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 with our voices. No one can get us to open, gonna be golden. Oh, I'm done hiding, now I'm shining like I'm falling. Oh, our time, no fears, no lies, that's who we're gonna be. You know we're gonna be golden. We're gonna be, gonna be, gonna be going. Like giving up on it. You know that it's our time, no fears, no lies, that's who we're gonna be.
Huntrix Golden aus dem Film K-Pop Demon Hunters, der vor zwei Nächten einen Oscar gewonnen hat.
Und wir gehen aus wirklich modernen Beiträgen, gehen wir heute 1846 Jahre. Für alle, die jetzt nicht im Kopf rechnen wollen, das ist 180 nach Christus.
Ah ja, danke.
Nach Christus gehen wir dann zurück in die, was heute Wien ist. Wahrscheinlich liegt nicht ganz im Zentrum, sondern ein bisschen außerhalb von Wien. Gehen wir in ein Militärlager. An dem Tag vor 1846 Jahren ist Marcus Aurelius, der damalige herrschende Kaiser des Römischen Reiches, an diesem doch eher verregneten und ein bisschen kühleren Ort für römische Verhältnisse gestorben. Und man kann jetzt so sagen, ja, römischer Kaiser, aber allein der Name Marcus Aurelius könnte Leuten viel sagen, denn er war nicht nur römischer Kaiser, sondern ist vor allen Dingen von seinen eigenen Schriften her bekannt. Uns ist nämlich seine Selbstbetrachtung erhalten geblieben. Das ist so eine Art Tagebuch, wo er sich so selbst reflektiert hat, wie er sein Leben gelebt hat. Und das Besondere an ihm ist eigentlich nicht nur seine Lebensführung, sondern auch, dass er zwar römischer Kaiser war, aber eigentlich schon sehr früh auserkoren wurde von einem seiner Vorgänger, und zwar nicht von seinem direkten Vorgänger Antoninus Pius, also nicht Antonius, sondern wirklich Antoninus, das ist klingt ein bisschen merkwürdig.
Ein N mehr,
sondern von Kaiser Hadrian, also auch ein großer Kaiser. Dessen Überreste kann man eher in Stein gemeißelt heute noch in England sehen, den Hadrianswall.
Ah, ja, das habe ich schon mal gehört.
Der geht wirklich einmal quer durch Nordengland durch und sollte eigentlich die damals in Schottland lebende Bevölkerung abhalten, die ganze Zeit in die römischen Provinzen in Britannien einzufallen. Also man war schon damals, die Briten und vor allem die Schotten, nicht gerade das liebenswürdigste Völkchen.
Mauer bauen.
Das war schon damals in. Und eigentlich wollte Hadrian Marcus Aurelius schon selbst vor seinem Tod als Nachfolger installieren. Aber als Hadrian selbst gestorben ist, war Marcus Aurelius 17, also noch nicht wirklich im regierungsfähigen Alter. Aber Hadrian hat für ihn schon eine politische Karriere vorgesehen. Und er wurde von Hadrians selbstbestimmten Nachfolger Antoninus Pius adoptiert. Ah ja. Das war damals eine gängige Praxis. Und das Besondere war, Marcus Aurelius war der letzte sogenannten Adoptivkaiser. Das heißt, die haben damals nicht aus der breiteren Familie adoptiert, was eigentlich gängige Praxis war, sondern die haben sich mehr oder weniger den fähigsten Politiker oder das fähigste Talent ausgesucht und den quasi adoptiert und damit als Nachfolger bestimmt.
Also wenn jetzt praktisch Friedrich Merz den Amthor adoptieren würde.
So ungefähr, könnte man das sagen. Bloß die waren natürlich auch alle miteinander verwandt, so als römische Aristokratie. Ja. Die waren schon alle entfernter miteinander verwandt, aber die waren nicht auf direkter Linie verwandt. Mhm. Es war nur dann von Hadrian bestimmt, dass Marcus Aurelius eine seiner Verwandten heiraten sollte, aber verlobt. Das wurde aber nach seinem Tod quasi das Verlöbnis gebrochen und Antoninus Pius hat ihn, Marcus Aurelius, mit einer seiner Töchter verlobt und das quasi damit so die Nachfolgeregelung bestimmt. Nur er war halt ein bisschen, also wir haben auch noch Kenntnisse darüber, über seine eigene Persönlichkeit daraus. Da gibt es ein schönes Zitat, ich lese es erstmal auf Latein vor. A principio vitae tranquillimissimus, adeo ut infantia, quoque vultum nec ex gaudio, nec ex meore mutaret.
Und ich glaube, meine Lateinlehrerin macht gerade Luftsprünge.
Übersetzt aufs Deutsche, schon in den ersten Jahren zeigte er ein vollkommen ruhiges Wesen, sodass er als Knabe weder aus Freude noch aus Kummer das Gesicht verzog. Also Marcus Aurelius muss schon als Kind eine sehr ruhige und ausgeglichene Persönlichkeit gewesen sein, was offenbar Kaiser Hadrian dazu bewogen hat, ihn mehr oder weniger als Nachfolger auszuwählen. Nur wurde er dann als Quästor eingesetzt mit 17 Jahren. Quästor ist der mehr oder weniger politische Amt, was man sich so mit Austragung von Gladiatoren spielen und so Sportveranstaltungen. Da gibt es Überlieferungen, dass er sich zwar teilgenommen hat, aber gleichzeitig, während die Gladiatoren gekämpft haben, hat er Bücher gelesen oder eigentlich politische Verhandlungen gemacht. Oder wenn er zu so Abendveranstaltungen eingeladen wurde, wo er hingehen musste, auch später noch als Kaiser, hat er sich lieber Bücher mitgenommen oder irgendwelche politischen Sachen besprochen, als eigentlich sich so gesellig zu geben. Hm. Ich finde, das macht ihn schon ein bisschen schon sympathisch.
So. Ja, also wenn ich jetzt plötzlich Sportministerin wäre, würde ich auch lieber,
auch lieber lesen
anderes machen.
Und nachdem sein Adoptivvater Antoninus Pius auch dann 161 nach Christus gestorben ist, war das Besondere, dass er nicht alleine Kaiser war, sondern einen Mitkaiser bekommen hat. Und zwar seinen Adoptivbruder Lucius Vero. Das muss man sich nicht merken. Der hat nicht wirklich seinen Amt ausgefüllt, denn es war immer ganz klar, es gibt nur einen Kaiser. Die haben sich zwar ihre Ämter mehr oder weniger geteilt, aber die wichtigsten Ämter hat Marcus Aurelius selber behalten. Ich habe schon gesagt, er war der letzte der sogenannten Adoptivkaiser. Und das war wirklich ein Zeitraum, in dem Rom zu seiner größten imperialen Macht aufgestiegen ist. Trajan, der Kaiser vor Hadrian, hatte Rom zu seiner größten Ausdehnung gebracht. Das heißt, im Norden bis Schottland, Süden, Ägypten, im Westen, heute was Mesopotamien ist, also Irak, Iran, die Ausprägung, und im Westen bis nach Spanien. Und Kaiser Hadrian hat mehr oder weniger die Grenzen gesichert und Antoninus Pius hat das auch mehr oder weniger bewahrt und eher so im Inneren den Reichtum des römischen Kaiserreiches genährt. Das ging halt schon mit Ende seiner Regierungszeit ein bisschen zu Ende, da die Parther, die im Osten des Reiches aus das, was heute Irak, Iran kamen, aufbegehrt haben. Und diesen Konflikt hat Marcus Aurelius mehr oder weniger beerbt. Das kam dazu nicht nur, dass Krieg im Osten war, den hat er zwar gewonnen, aber gleichzeitig kam aus dieser Konflikt, haben die heimkehrenden Legionäre die sogenannte Antoninische Pest mit nach Rom gebracht. Ah. Man geht heute davon aus, dass es eine Pockeninfektion gewesen ist. Und die hat er versucht, mit inneren Reformen, Krankenreformen versucht, dagegen zu kämpfen. Das Blöde war nur, während in Rom die Pocken geherrscht haben aus Norden kamen die Germanen an und wollten an der Nordgrenze, die an Donauraum, also das heute wirklich Süddeutschland, Österreich ist, da sind die Germanen eingefallen. Und Marcus Aurelius hat die letzten 10 Jahre seines Lebens in diesen Feldlagern verbracht.
Oh.
Also wirklich nicht in Rom verbracht, sondern musste er dann im wirklich kühlen, dunklen, nassen Teil nördlich der Alpen im so germanischen, was heute Deutsch, so Grenzbereich Deutschland, Österreich ist, da musste er seine Zeit mit verbringen.
Mhm.
Aber was uns aus der Zeit erhalten ist, sind seine, wie ich schon erwähnt habe, seine Selbstbetrachtung. Und das macht ihn zu einem der bekanntesten römischen Kaiser, die wir überhaupt kennen, da wir nicht nur seine Propaganda haben und seine Briefe, die er geführt hat, sondern auch wirklich seinen inneren Monolog geführt hat. Denn das Besondere ist, Marcus Aurelius hat nicht nur diesen inneren Dialog wie so eine Art Tagebuch geführt, sondern er war wirklich tief verwurzelt in der stoischen Philosophie. Kennt man heute noch, jemand, der stoisch ist so ein bisschen man lässt halt Emotionen nicht nach außen, so sehr selbstreguliert. Mhm. Und das hat er schon in der frühesten Kindheit von griechischen, also aus Griechenland kommenden Lehrern mitbekommen. Und diese Texte gelten wirklich als letzte große Textquelle für die stoische Philosophie der Antike. Und das Besondere ist, dass es wirklich nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war. Das war wirklich nur ein, ich schreibe für mich selbst, wie kann ich die stoische Philosophie, die darauf ausgelegt ist, versuchen, nicht die Welt zu verändern. Das Einzige, was du kontrollieren kannst, ist, wie du auf die Welt reagierst. Die Welt ist, wie sie ist. Versuch am besten damit klarzukommen, aber halt aus der Position eines Kaisers heraus, der wirklich schon mehr Einflussmöglichkeiten hat als der nur noch 15 Bürger, der sich einfach wirklich damit klarkommen musste, was in Rom passiert. Und man könnte auch als Filminteressierter, könnte man Marcus Aurelius sogar mal in einem Film gesehen haben, und zwar im ersten Gladiator-Teil. Ah. Da ist das quasi der Ziehvater des Hauptcharakters. Das ist dieser etwas ältere Feldherr, den man am Anfang vom Teil sieht. Und der Sohn von Marcus Aurelius war auch in dem Film drin, und zwar das ist der Commodus. Der Nachfolger, der wirklich, wenn man sich so vorstellt, Marcus Aurelius selbst beherrscht, nicht groß auf Öffentlichkeit ausgelegt, eher zurückgezogen, pragmatisch. Commodus war das genaue Gegenteil, der ist in die Öffentlichkeit gegangen, der mochte die Gladiatorenspiele, der war selbst darstellerisch. Und das war wirklich ein kompletter Wechsel und auch ein Bruch mit der Tradition, denn Marcus Aurelius, das war sein leiblicher Sohn, Commodus war sein leiblicher Sohn, das war der Bruch mit der Tradition, dass man nicht den eigenen Sohn genommen hat, sondern jemanden, der fähig ist.
Also einen fähigen, jungen, aufstrebenden Politiker.
Ja, das war schon seit Augustus eine Tradition, nur eine zwangsweise Tradition, da man ja nicht sicher sein konnte, dass der eigene Sohn selbst bis ins Erwachsenenalter vorhalten kann, also dass sie überleben kann. Denn selbst Marcus Aurelius hatte 13 bis 15 Kinder, das ist man nicht ganz sicher. Also seine Frau war schon am Arbeiten.
Oh Mann, die arme Frau.
Und das Tragische war, Marcus Aurelius hatte mehrere Söhne und Commodus war der einzige Sohn, der wirklich überlebt hat. Sonst hätte er sich selbst auch wieder einen Adoptivsohn aussuchen müssen. Mm. Und das Lustige ist, selbst Marcus Aurelius konnte der römischen Tradition nicht widerstehen, einen seiner Söhne nach seinem Vater zu benennen, der schon selbst nach seinem Vater benannt wurde, der selbst nach seinem Vater benannt wurde. Mm. Also Urgroßvater, Großvater, Vater und dann später dann der Enkel, also der Sohn von Marcus Aurelius, hießen alle gleich. Und die kann man wirklich, die haben alle gleichen drei Namen, die konnte man eigentlich nur mit ihrem Beinamen unterscheiden. Und dann in dem Buch, das ich dafür gelesen habe, gab es ein Beispiel, dass es wirklich Traditionen gab, wo 10 Generationen hintereinander an Männern den gleichen Vornamen haben und dass sie sich wirklich nur an den letzten paar Beinamen unterschieden haben. Da gab es einen, der den Vogel wirklich abgeschossen hat, der die an Beinamen. Willst du mal raten, wie viele Namen insgesamt auf seinem Grabstein verewigt wurden?
17.
Machen wir es doppelt, es sind 38 Namen, sind auf seinem Grabstein verewigt worden. Und das klingt lustig, wenn man nicht ganz, wenn man sich noch die Frauennamen ansieht. Allein im Marcus Aurelius Umfeld gab es 5 verschiedene Namen, 5 verschiedene Frauen, die direkt mit ihm verwandt wurden, die alle Faustina hießen. Seine Adoptivmutter, seine leibliche Mutter, seine Großmutter und seine Frau und seine Tochter hießen alle Faustina. Und das hatte wirklich dann für spätere Historiker dazu geführt, dass man unglaublich verwirrt war, welche Faustina jetzt genannt wurde. Und wenn man jetzt mal zum Abschluss, man kann Marcus Aurelius heute noch im Standbild in Rom sehen. Und zwar, wenn man in Rom ist, eine sehr schöne Stadt, ich war auch schon mal vor längerer Zeit da, wenn man auf dem Forum Romanum, also dem wirklich antiken Teil von Rom ist und dem Palatina-Hügel hochgeht. Auf dem Hügel steht die Reiterstatue von Marcus Aurelius. Ist nur eine Replik, aber die ist wirklich aus der Originalreplik aus der Antike. Mhm. Die ist aber nur deswegen erhalten geblieben, weil man dachte, das wäre nicht Marcus Aurelius, der unter dessen Herrschaft jetzt auch zu Christenverfolgung kam, sondern dass es eigentlich ein Standbild von Konstantin dem Großen gewesen ist. Und man muss sagen, die Darstellung von Konstantin und Marcus Aurelius unterscheiden sich, und zwar kann man das immer schön erkennen, die haben alle gelockte Haare und einen gelockten Bart. Also sowohl Hadrian als auch Antoninus Pius, als auch sein Mitkaiser Lucius Verus, als auch Commodus und Marcus Aurelius haben alle wirklich gelockten Bart, gelockte Haare. Das geht halt mehr oder weniger das muss so ein Modetrend damals gewesen sein, sich so zu zeichnen. Und ich wollte mal daran erinnern, dass heute vor 1846 Jahren in der Nähe von Wien, also quasi Wien sehen und sterben, Marcus Aurelius, der letzte große stoische Philosoph seiner Zeit, gestorben ist. Wir machen jetzt weiter mit Musik, die passt schon fast zum Thema von Film und Fernsehen, und zwar aus Metal Gear Solid 3 Snake Eater habe ich mal den Titelsong mitgebracht, der heißt nämlich auch Snake Eater und klingt für mich immer sehr nach einem Bond-Filmthema.
Aus neutraler Sicht. Von Albert Jörrimann.
Guten Tag. Der Antisemitismusbeauftragte des Landes Brandenburg mit Namen Andreas Büttner hat seinen Austritt aus der Linkspartei gegeben, da sich diese nicht klar hinter ihn gestellt habe. Gegen Büttner, konkret gegen sein Auto und gegen einen Schuppen auf seinem Grundstück, wurden im letzten Jahr 2 Anschläge verübt, wobei einmal ein Hakenkreuz als Absender hinterlassen wurde und einmal ein Palästina- oder Hamas-Zeichen. Dazu sei er in den sozialen Medien auch von Mitgliedern der eigenen Partei angegriffen worden, ohne dass die Parteileitung interveniert habe. Offenbar wurde auch ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn beantragt, weil er antisemitische Tendenzen auch bei den eigenen Leuten kritisiert habe. Das Verfahren wurde allerdings nicht eingeleitet, das wäre dann doch allzu peinlich gewesen. Den Ausschlag gaben aber offenbar die Beschlüsse des linken Landesparteitags Niedersachsen, welche nicht nur den Zionismus ablehnen, sondern Israel als genozidalen und Apartheidstaat bezeichnen. Die gute Nachricht für die Linkspartei ist, dass sie im letzten Jahr ihren Mitgliederbestand verdoppelt hat. Aus neutraler Sicht hatte ich bisher nicht den Eindruck, dass sich die Linke zu einer antisemitischen Partei entwickelt. Entsprechende Tendenzen wird es auch dort geben, ebenso wie die Schwierigkeit, eine klare Grenze zu ziehen zwischen der Kritik an Israel und einer antisemitischen Grundierung dieser Kritik. Ich selber habe mir die Sache vielleicht etwas zu einfach gemacht, als ich Benjamin Netanyahu und seine ganze Regierung als die wirklichen Antisemiten bezeichnete. Wie die meisten Dinge und Verhältnisse hat auch die Israel-Frage verschiedene Dimensionen, unter anderem eine geschichtliche, wo man sich nach wie vor fragen muss, weshalb das neue Israel nicht im deutschen Bundesland Bayern errichtet wurde, sondern in Palästina. Für Bayern hätte nicht die Wiederherstellung eines vor 2000 Jahren untergegangenen Staates gesprochen, sondern das Konzentrationslager Dachau und die Häufung nationalsozialistischer Hochburgen, aus denen man die Bevölkerung ohne moralische Skrupel hätte vertreiben können, im Gegensatz zu den einfachen Bewohnerinnen von Palästina, an denen die Kolonialstaaten und die Völkergemeinschaft gewaltiges Unrecht verübten, mit der Enteignung und Vertreibung, gefolgt vom Terror der jüdischen Besetzerinnen gegenüber den Ureinwohnerinnen. Aber das ist lange her. Und im Gegensatz zu den irrwitzigen zionistischen Forderungen nach der Wiederherstellung eines Status quo ante binos milios annos, ist der moderne Mensch gewillt, Realitäten anzuerkennen, sobald sie solche geworden sind. Und dazu zählt Israel unterdessen ganz ohne Zweifel. Ebenso eine Realität ist es, dass vor allem die schiitischen Organisationen in ihren Positionspapieren als ersten und grundlegenden Punkt die Auslöschung Israels und der Jüdinnen und Juden aufführen. Unabhängig von der militärischen Schlagkraft eines neutralen Beobachters halte ich hier im Namen von Vernunft, Aufklärung und aller damit zusammenhängender Aspekte fest, dass so etwas nicht geht. Mehr noch. Je stärker sich der Programmpunkt Auslöschung Israels und Auslöschung der Jüdinnen und Juden der Realisierung nähert, desto mehr wird er selber zum Kriegsgrund, wie wir dies nun vor 2,5 Jahren beobachtet haben. Eine weitere Dimension der Israel-Frage ist es, dass die palästinensische Rhetorik nur vom dümmeren Teil der Mitglieder für voll genommen wurde. Vor allem nach der Errichtung des Eisernen Doms über Israel stellte das gewaltige Raketenarsenal, mit dem der Iran seine Verbündeten im Libanon und im Gazastreifen ausgestattet hatte, nur noch ein marginales Risiko dar. Das wusste man auf allen Seiten. Und die Frustration darüber war wohl mit ein Grund für den Angriff der terroristischen Hamas-Idioten eben nicht auf die israelische Armee, sondern auf unbewaffnete israelische Zivilistinnen. Dies wäre übrigens der Zeitpunkt gewesen, an dem Menschen mit politischem Bewusstsein auf die genozidale und Apartheid-Politik der Hamas und der Hisbollah hätten verweisen können. Mir selber ist das damals allerdings auch nicht in den Sinn gekommen, ich war nur entsetzt. Hätte ich immerhin diesen Hinweis im Nachhinein noch platziert, damit, hiermit, und zwar eben in der Folge des Beschlusses der Linkspartei Niedersachsen, welche die entsprechenden Vorwürfe noch nie gegenüber der Hamas, sondern nur gegenüber Israel formuliert hat. Weitere Dimensionen der Israel-Frage betreffen die moderne Kampf-, Spionage- und Informationstechnologie. Die Israelis sind schon länger dafür bekannt, Informationen aus allen Bereichen abzusaugen, also auch in der normalen Wirtschaft. Sie haben hier vermutlich die Chinesinnen überflügelt, welche lange Zeit in ihrem geschützten Rechtsraum gnadenlos Patente kopiert haben und mit immer besserer Produktequalität den Weltmarkt aufgemischt haben. Zusätzlich zum legalen Geschäft mit Partnerschaftsverträgen mit westlichen Firmen, unter anderem mit deutschen Automobilherstellern. Die Israelis brauchen keine eigene Automobilindustrie, da sie nicht für den Weltmarkt produzieren. Sie sind eher an Spezialprodukten interessiert, zum Beispiel im Pharmabereich. Die wirkliche Spezialisierung betrifft aber doch die Waffen- und Informationstechnologie, wo sie in enger Gemeinschaft mit den Vereinigten Staaten in den letzten 10 Jahren einen Standard erreichten, der sich erst mit den Schlägen gegen die schiitischen Organisationen im Nahen Osten ganz gezeigt hat. Einen Teil davon konnte man schon im Ukraine-Krieg sehen, wo die NATO vor der Invasion die ukrainischen Streitkräfte aufgerüstet und mit dem ganzen Aufklärungspotenzial der US-Software und Satelliten ausgestattet hat, das selbstverständlich grundlegend ist für die neue Militärtechnologie. Im Fall von Israel kommt dazu das offenbar lückenlose Absaugen aller Kommunikationen im Feindesland. Bei uns flammt immer wieder Streit darüber auf, ob man vielleicht die Geräte der chinesischen Huawei verbieten sollte, mindestens für den Einsatz in sensiblen Bereichen. Die Israelis benötigen mit einiger Wahrscheinlichkeit keine chinesische Technologie, obwohl sie diese im Bedarfsfall zweifelsfrei auch nutzen täten. Aber aus neutraler Sicht muss man davon ausgehen, dass die Israelis die Unterstützung der großen Datenbank- und Systemanbieter wie Oracle genießen. Vermutlich zapfen sie auch beliebig die Überwachungssysteme an, vor allem im Iran. Auch hier tippe ich auf die Belieferung durch die entsprechenden US-amerikanischen Systemanbieter. Und wenn ich US-amerikanisch sage, so meine ich auch europäische Partnerbetriebe wie zum Beispiel Siemens. Ich habe mich immer darüber gewundert, dass die Israelis derart präzise im Bild waren über Ereignisse und Verhältnisse im Iran und habe dies auf ein breites Netz an Informantinnen zurückgeführt. Das existiert mit einiger Wahrscheinlichkeit ebenfalls und erstreckt sich vermutlich bis in die Führungsstrukturen hinein, aber die Anschläge auf die Familie Khamenei, bei denen der Vater sowie Frau und Kinder des Sohnes getötet wurden, können nur mit Informationen aus dem Kommunikationsbereich durchgeführt worden sein. Das ist interessant, geschätzte Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr aufrüstet, wofür ich neuerdings unbedingt Verständnis habe, dann in erster Linie in diesem Bereich. Informationskriegsführung beziehungsweise noch grundlegender Informationsfriedenswirtschaft, das ist aktuell der Kernbereich, um den sich alle anderen Sektoren gruppieren. Vermutlich ist der Wettlauf um den Bau von Datenzentren in den Vereinigten Staaten ein direkter Ausdruck dieser hochaktuellen Entwicklung. Also hopp, meine Damen und Herren! Eine weitere Dimension der Israel-Frage betrifft die sunnitischen Länder. Seit der Niederlage Ägyptens im Sechstagekrieg im Jahr 1967 haben sich diese mehr oder weniger auf die Pflege anti-israelischer und antisemitischer Slogans beschränkt, immerhin auch in Schulbüchern und permanent im Fernsehen. Mit den Abraham-Abkommen im Jahr 2020 gab es allerdings einen gewaltigen Schritt in eine andere Richtung. Die sunnitischen Regierungen begannen, mit Israel zusammenzuarbeiten. Ich sage es nicht gern, aber dies erfolgte während der ersten Regierungszeit der Lastwagenhupe, die damals noch ein einfacher Wrestler war. Was genau die strategischen Überlegungen hinter dieser Entscheidung waren, kann ich nicht sagen. Sicher hat es damit zu tun, dass Modernisierer wie der Journalistenmörder Mohammed bin Salman zur Einsicht gekommen sind, dass ihre Länder zusammen mit den Vereinigten Staaten und ihrer Eisenfaust Israel eine bessere Zukunft haben, als wenn sie weiterhin auf den für ihre Region nicht wirklich ausschlaggebenden Konflikt mit Israel sich versteifen. Ob man den Israeli da ein paar Zugeständnisse macht, sei es in Form einiger Quadratkilometer Land im Westjordanland und im Südlibanon oder wo auch immer, juckt die Ölscheichs nicht wirklich. Insofern war der wirkliche Fortschritt jener, dass diese Ölscheichs aufhörten, einfach ihre Einnahmen zu verprassen und sich stattdessen an so etwas eben wie eine Modernisierung machten. Im Verhältnis dazu wiegt der Mord an Jamal Khashoggi tatsächlich nicht so wahnsinnig viel, er ist nur nach wie vor unschön. Was aber die aktuelle Lage und besonders den Krieg gegen Teheran angeht, so wird hier unter anderem eine religiöse Komponente aktiviert mit der Auseinandersetzung zwischen Schiiten und Sunniten, die vermutlich für die Modernisierer auf der arabischen Halbinsel nicht so richtig gelegen kommt. Immerhin stützen sich auch die Sunniten auf die gleichen heiligen Schriften wie die Schiiten. Und wenn es einen Weltkirchenrat gibt, in dem Katholen und Protestantinnen gemeinsam sitzen, abgesehen von allen anderen Tendenzen, so wird es so etwas auch im Islam geben, egal ob formalisiert oder nur als Grundannahme in der Auslegung der Religion. Jedenfalls gibt es hier eine Dynamik, welche ich von meinem neutralen Berggipfel aus nicht zu erspähen vermag. Eine weitere Komponente und die letzte für heute ist jene, dass die Bevölkerung in den islamischen Staaten nach wie vor einen Hass auf Israel und auf die Jüdinnen kultivieren, dass es durchaus nicht den Landesverband Niedersachsen der Linkspartei benötigt, um den noch weiter zu unterstützen. Bisher scheint das Ziel des Abraham-Abkommens noch nicht ins Bewusstsein der Gläubigen durchgesickert zu sein. Laut einem Bericht der Webseite focusisrael.ch liegen die Antisemitismuswerte weltweit am höchsten, natürlich im Gazastreifen und im Westjordanland. Dann kommen aber Kuwait mit 97% und das regional nicht direkt angrenzende Indonesien mit 96%. Insgesamt liegt der Antisemitismus gemäß einer Umfrage im Nahen Osten und in Nordafrika bei 76%. Dies braucht weder uns noch die israelische Armeeführung zu beunruhigen, bis auf einen Punkt. Die Israeli bzw. die ihnen innewohnenden Zionisten berufen sich auf 2000 Jahre alte Rechtsansprüche. Wenn wir die Zeitachse aber umdrehen, können wir die Frage stellen, was ist in 10 Jahren? Man kann davon ausgehen, dass sich der Antisemitismus bis dann nicht in Luft aufgelöst haben wird. Stattdessen verbreiten sich mit einiger Wahrscheinlichkeit die Technologien der Informationsbeschaffung und der informationsgestützten Kriegsführung auch in den Nachbarländern Israels und eventuell auch in den dann zumal neu entstandenen Terrororganisationen. Was ist dann? Dass diese Komponente im Moment die Militärführung Israels nicht am stärksten beschäftigt, leuchtet ein. Dass aber Israel irgendwann auch mal einen friedlichen Modus Vivendi in der Region benötigt, leuchtet ebenfalls ein. Mit Benjamin Netanyahu wird bei Gelegenheit jene Figur abtreten, die in den letzten 30 Jahren alles unternommen hat, um einen friedlichen Modus Vivendi zu sabotieren. Auch das Attentat auf den damaligen Regierungschef Rabin vor 30 Jahren wird von Rabins Witwe Netanyahu in die Schuhe geschoben. Welche Strategie bereitet Israel vor für den Frieden? So wie es im Moment aussieht, lautet die Strategie so, wie sie der US-Botschafter in Israel formuliert hat, Besetzung des gesamten Gebietes zwischen Nil und Euphrat. Mit anderen Worten, von einem Frieden sind wir weit entfernt. Guten Tag.
Bevor wir jetzt ins nächste Interview zum anonymen Krankenschein Thüringen einsteigen, machen wir eine kurze Instrumentalpause mit Videospielmusik, und zwar von Genshin Impact, Fragile Fantasy. Tim Strehens von der Projektkoordination des anonymen Krankenscheins Thüringen ist heute bei mir zu Gast im Studio C. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
Der anonyme Krankenschein richtet sich an Menschen, die keine Krankenversicherung haben. Denn die gibt es, auch wenn seit 2009 eine allgemeine Krankenversicherungspflicht in Deutschland besteht. Wer ist denn nun betroffen?
Es gibt sehr viele Gründe, warum Menschen zumindest mal vorübergehend keinen Krankenversicherungsschutz haben. Das hat zum einen die Ursache in dem sehr unübersichtlichen Krankenversicherungssystem und diesem Nebeneinander von privat und gesetzlich. Und das macht es häufig Menschen schwer, die sich in besonderen Lebenssituationen befinden, die sich in sogenannten Übergängen befinden, also die vielleicht eine Ausbildung abgebrochen haben, ein Studium abbrechen, dann aus der Familienversicherung rausrutschen, dann auch aufgrund der Akutsituation oder akuten psychosozialen Belastungssituationen, der sich befinden, dann vielleicht auch Briefe nicht aufmachen, die von der Krankenkasse sind, wo es um die Weiterversicherung geht, dann haben wir auch gerade auch hier in Thüringen häufig Fälle von ehemals Selbstständigen, die sich vor allem nach 1990 selbstständig gemacht haben, dann einen sehr kostengünstigen Privatversicherungstarif gewählt haben, den irgendwann, weil es vielleicht doch nicht so gut wirtschaftlich lief, nicht mehr bezahlen konnten, dadurch schon vor 2009 vor dieser Versicherungspflicht rausgerutscht sind, nie eine Versicherung gebraucht haben, jetzt sind sie Mitte, Ende 60, Anfang 70 vom Alter her erkranken und sind dann nicht versichert und haben aber auf der anderen Seite auch Angst, zu der Versicherung zu gehen, weil natürlich da hohe Beitragsschulden immer noch auf sie warten. Dann haben wir eine große Gruppe von sogenannten EU-AusländerInnen, die hier zum Beispiel in prekären Beschäftigungssituationen arbeiten, ne, als Saisonarbeitskräfte oder auch in der Gastronomie. Die werden dann aber nicht angemeldet, wissen das vielleicht auch nicht. Dann haben wir natürlich auch Menschen, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben oder auch nicht aus EU-Ländern kommen, die sich hier zum Beispiel zu Besuch aufhalten oder zum Studieren, dann aber nicht die Reisekrankenversicherung greift. Und natürlich, das ist auch eine Gruppe, die es gibt, die man nicht sieht. Das sind auch Menschen, die sich ohne legalen Aufenthaltstitel in Deutschland aufhalten und die haben rein faktisch, wenn sie in keinem Asylverfahren sind, überhaupt gar keinen Zugang zu Krankenversicherung, Gesundheitsversorgung etc. Und trotzdem werden natürlich diese Menschen auch krank.
Genau, und sie werden krank, aber sie trauen sich dann nicht, zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen. Gibt es darüber hinaus noch Hürden, dass sie keine Krankenversicherung haben, abgesehen davon?
Naja, also da muss man immer ein bisschen unterscheiden, warum, also was ist der Grund für die Nichtversicherung oder den nicht möglichen Zugang. Wenn wir jetzt diese letzte Gruppe haben von Menschen, die sich ohne legalen Aufenthaltstitel in Deutschland aufhalten, die haben dann Sorge, dass wenn sie zum Arzt gehen oder und dieser Arztbesuch zum Beispiel dann dem Sozialamt gemeldet wird, weil das Krankenhaus oder die Arztpraxis sich versucht, die Behandlungskosten vom Sozialamt zu holen, dann gibt es die sogenannte Übermittlungspflicht nach § 87 Aufenthaltsgesetz, die eigentlich Behörden, Schulen sind davon ausgenommen, verpflichtet, über einen Aufenthaltsstatus von Menschen in Thüringen Meldung zu erstatten und dann kann halt auch eine Abschiebung drohen. Das ist eine große Sorge dieser Gruppe, aber bei vielen ist es natürlich auch Scham. Wenn man, das ist so ein Thema Nichtversicherung, da redet man nicht so gerne drüber. Und das versucht man dann natürlich auch so lange, wie es irgendwie geht, auch hinauszuzögern. Viele bezahlen dann auch also auf Privatrechnung, auch Arztrechnung, wenn sie sich das noch leisten können. Und dann natürlich auch, also nicht nur Scham, sondern wirklich auch dieses, ich kann mir das nicht leisten und habe dann Angst vor Kosten, die da irgendwie auf mich zukommen, vor allem wenn man schon vermutet, dass das vielleicht mit dem Krankenhausaufenthalt zusammenhängen könnte. Und dann nehmen die Leute, also medikamentieren die sich selber und versuchen sich irgendwie im Internet Rat zu holen.
Aber wenn man dann jetzt wirklich ärztliche Hilfe braucht, oder wenn man zum Beispiel, wenn jemand schwanger wird, keine Krankenversicherung, aber definitiv ärztliche Versorgung braucht, kann man sich dann an euch wenden?
Genau, das kann man machen. Also wir sind ein Unterstützungsangebot, uns gibt es seit 2017 und auch in der besonderen Form, dass wir wirklich auch in ganz Thüringen auch Unterstützung leisten können, auch einzigartig in Deutschland. Und wir ermöglichen eben eine medizinische Behandlung für Menschen, die sonst eben, weil sie keinen Krankenversicherungsschutz haben, keinen Zugang hätten. Und da kann man sich einfach an uns wenden, entweder direkt an uns in Jena, wo wir sitzen, oder an eine unserer Ausgabestellen. Das sind in der Regel Arztpraxen, die über ganz Thüringen verteilt sind. Und bekommt dann von uns dort einen sogenannten anonymen Krankenschein. Das ist keine Krankschreibung, sondern man kann sich das eher vorstellen wie eine Art Überweisungsschein. Und der ist faktisch eigentlich eine Erklärung für die behandelnden Ärztinnen und Ärzte, dass wir als Verein die Behandlungskosten bis erstmal 500 Euro übernehmen können. Das ist aber für normale, sag ich mal, ambulante Behandlungen erstmal ausreichend.
Und wenn es jetzt darüber hinaus größere Sachen anstehen?
Auch das ist möglich, dass wir das finanzieren können. Nur da müssen wir eben dann einfach auch schauen, weil wir natürlich auch ein begrenztes Budget haben. Wir werden aus Landesmitteln vom Thüringer Gesundheitsministerium gefördert und dann haben wir natürlich für jedes Jahr ein gewisses Behandlungsbudget zur Verfügung. Und da müssen wir natürlich auch immer schauen, dass wir damit halt auch über das ganze Jahr kommen, weil du hast ja vorher schon gesagt, Schwangerschaften, die haben bei uns natürlich eine sehr hohe Priorität. Und die, ja, da müssen wir einfach ein bisschen mit dem Budget halt auch hantieren. Und dann versuchen wir immer in Verhandlungen einfach mit den Krankenhäusern zu gehen, wie viel wir übernehmen können. Das hat aber eigentlich im Laufe der Jahre sich ganz gut eingepegelt, dass die Krankenhäuser auch uns kennen. Und man muss auch sagen, ja, sicherlich bekommen sie nicht von uns so viel, wie von, wenn das eine reguläre kassenfinanzierte Behandlung wäre. Aber häufig sind das ja auch Menschen, die sich sowieso in prekären Lebenssituationen befinden, wo also auch gar nicht so viel Geld auch zu holen wäre. Und dann sage ich jetzt mal, meine persönliche Vermutung ist auch den Krankenhäusern dann manchmal recht, lieber etwas weniger zu bekommen, aber zumindest einen Teil der Behandlungskosten gedeckt zu bekommen. Ja.
Wie funktioniert denn das System hinter dem AKST?
Also ich hatte es ja schon mal gesagt, ne? Wir haben so Ausgabestellen, eben Arztpraxen oder auch wir, unsere Geschäftsstelle in Jena. Und wenn man die Voraussetzung erfüllt, dass man nicht versichert ist, sich auch dauerhaft in Thüringen aufhält, also hier seinen Lebensmittelpunkt hat und natürlich auch in einer Hilfssituation ist, dass man auch eine Behandlung sich nicht leisten kann, dann kann man zu uns eben kommen oder in eine der Ausgabenstellen. Dort bekommt man dann so einen Schein, der eben wie ein Überweisungsschein ist, mit dem man dann je nach Behandlungsbedarf auch eine freie Arztwahl hat und geht dort mit diesem Schein hin und legt den vor. Wir haben auch so ein kleines Handbuch beiliegen, dass auch wenn Arztpraxen, die uns auch nicht kennen, dann auch wissen, wie funktioniert das System. Und eigentlich ist es rein technisch gesehen erstmal eine Kostenübernahmeerklärung bis 500 Euro. Und die Arztpraxis stellt uns dann eine Privatrechnung, die wir dann eben übernehmen. Die wird bei uns auch nochmal geprüft. Wir haben dafür extra einen Arzt bei uns auch angestellt, der das auch medizinisch beurteilen kann, ob die Behandlung auch überhaupt so notwendig war. Und was aber auch nochmal ganz wichtig ist, dass wir natürlich auch versuchen, die Menschen wieder in die Krankenversicherung, wenn es möglich ist, auch wieder zurückzubringen. Deswegen haben wir auch bei uns ein Clearing- und Sozialberatungsangebot. Da haben wir gerade zwei KollegInnen, die dann auch versuchen, mit den Patientinnen und Patienten Wege zu finden, wie sie wieder zurückkommen in die Krankenkasse. Weil häufig sind es zum einen diese so Beitragsschulden, die sind natürlich eine hohe Hürde und die müssen natürlich auch irgendwann beglichen werden, aber man kann trotz dieser Beitragsschulden erstmal wieder in die Versicherung zurück und das wissen viele nicht. Da muss man zwar einen Tilgungsplan erarbeiten und da muss man sich auch einen schweren Weg vielleicht auch zu einer Schuldnerinnenberatung dann auf sich nehmen und ein Entschuldungsprogramm für sich selber durchlaufen, aber der Weg erstmal in die Versicherung zurück ist gar nicht versperrt. Und ganz oft sind es aber auch es ist so Behördenkommunikation. Das Jobcenter schreibt der Krankenkasse, da kommt der Brief aber nicht an oder andersrum. Auch solche Dinge. Und da ist es, für die Menschen ist es aber in der Akutsituation, wenn man Zahnschmerzen hat, wenn man vielleicht eine Infektion hat, viel zu überfordernd, sich irgendwie darum zu kümmern und wissen auch gar nicht, wo setze ich denn jetzt an? Und das ist etwas, was wir eben mit unserer Sozialberatung auch mit begleiten und mit abdecken, weil wir natürlich ja nur auch so eine vorübergehende Übergangs- oder Notschutz sind und auch sein wollen, weil es natürlich wichtig ist, dass die Menschen ja ganz regulär versichert sind, weil sie dann natürlich auch einen Zugang haben zu einer viel umfassenderen Versorgung. So kann man sich das vorstellen, so funktioniert es.
Wenn man sich eure Website ansieht, dann kann man auf 12 verschiedenen Sprachen ein Kontaktformular ausfüllen und Beratung anfordern. Kann man daraus entnehmen, dass sehr viele Menschen euch auch schon kennen?
Wenn man sich mal so anguckt, wie sich die Zahlen der von uns betreuten Patientinnen und Patienten über die Jahre entwickelt hat, dann schon. Wir hatten jetzt beispielsweise im Jahr 2025 rund 270, bei 270 Menschen eine medizinische Behandlung möglich gemacht. Das ist schon eine recht hohe Zahl, würde ich sagen. Wenn man sich allerdings mal anguckt, wo wahrscheinlich, und da kann man nur so ein bisschen drüben fischen, der Bedarf in Thüringen liegt, dann sind wir da noch meilenweit entfernt.
Wie finden denn Menschen zu euch? Also wie erfahren sie von euch?
Ja, das ist etwas, da machen wir uns von, seit es das Projekt gibt, schon viel Gedanken darüber, wie wir das Angebot streuen können. Es hat sich eigentlich am meisten bewährt, dass wir in, ich sag mal, Fachkreisen bekannt sind. Und das stellt auch gleichzeitig auch so ein bisschen die Zugangshürde dar. Also wir versuchen natürlich bei Sozialberatungsstellen, Sozialämtern, Jugendämtern, Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, Suchtberatung, alles, was man sich da vorstellen kann. Da versuchen wir natürlich immer, das Angebot auch bekannt zu machen, dass die einfach wissen, wenn eine Person, die nicht versichert ist, bei mir aufschlägt, dann kann ich zum Hörer greifen und kann den AKST in Jena anrufen und fragen, wie es dann auch Pro Familia, Schwangerenberatung, auch das sind, da bekommen wir häufig Anrufe. Arztpraxen kennen uns auch mittlerweile, wenn sie schon mal einen anonymen Krankenschein, also Patienten mit einem anonymen Krankenschein hatte. Aber das ist natürlich die Hürde, weil auch da muss man ja erstmal hin als betroffene Person. Und das ist halt recht schwierig, weil wir auch dafür gar kein Budget haben, jetzt irgendwie großflächig Anzeigen zu schalten. Wir versuchen das natürlich dann auch mit Möglichkeiten wie dieser hier im Radio, also zu sagen, es gibt es irgendwie. Es gab jetzt auch im November vergangenen Jahres auch einen Artikel in der Thüringer Allgemeinen nochmal dazu. Also das nutzen wir natürlich auch, solche Wege. Und was ich dann immer mache, wenn ich das Projekt vorstelle, auch so, wenn es bei Fachvorträgen ist, habe ich in der Regel eigentlich auch immer einen Flyer dabei und gebe den Menschen auch nochmal persönlich mit der Bitte, einfach auch mal im privaten Umfeld dran zu denken, weil wir alle kennen, wenn wir mal, Betroffene erzählen nicht so gerne darüber, aber wenn man mal ein bisschen näher nachdenkt, fallen uns irgendwie 1 bis 2 Menschen in unserem Umfeld ein, wo man sagen könnte, die Person könnte vielleicht nicht versichert sein. Und je nachdem, wie gut natürlich auch das Vertrauensverhältnis dann ist, aber dass man da einfach auch nochmal dran denkt und vielleicht dann, wenn es dann irgendwie akut wird, dann auch sagen kann, guck mal, da gibt's ein Angebot, da kann man sich hinwenden. Weil das ist eben auch so mit dem, warum, ich sag mal, so eine flächige Öffentlichkeitsarbeit aus meiner Sicht gar nicht so viel bringt, weil die Betroffenen in der Regel das Problem ihrer Nicht-Krankenversicherung erst dann als Problem wahrnehmen, wenn sie auch eine akute Krankheitssymptomatik haben. Wir haben ganz wenige in unserer Sozialberatung, die kommen, wenn sie gesund sind und sagen, ich muss da mal was machen. Sondern sie kommen erst dann, wenn der Zahn schmerzt, wenn die Infektion da ist, wenn die Wunde da ist, was auch immer dann die jeweiligen Symptome sind. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass wir diese Kombination aus der Ermöglichung von Behandlung über die Scheine, über die anonymen Krankenscheine haben und eben dieses Clearing-Sozialberatungsangebot. Also die beiden Dinge zusammen sind aus meiner Sicht auch wirklich der Garant dafür, dass es halt auch eine gewisse Wirksamkeit zeigt. Und das sieht man zum Beispiel daran, wenn man sich ein bisschen tiefer in so Statistik reinguckt, dass wir in jedem Jahr ungefähr rund 90% der Patientinnen und Patienten, die wir betreuen, neue sind. Das heißt, die waren vorher noch nie bei uns im System. Das heißt, also wir haben so 10%, kann man andersrum sagen, die schon mal in einem der Vorjahre einen anonymen Krankenschein in Anspruch genommen haben. Das sind aber häufig dann so Übergänge übers Jahr, ne, wenn jemand, es dauert halt auch sehr lange, bis man wieder jemanden in Krankenversicherung bringt, also die man länger betreut oder wo es sehr komplizierte Fälle sind. Aber die meisten nehmen das Angebot wirklich vorübergehend in Anspruch. Manchmal klärt sich das auch mit der Krankenversicherung von alleine. Oder wir können dann eben helfen. Und ich finde, das ist wirklich etwas, was uns auch so besonders macht. Also nicht nur diese landesweite Möglichkeit, das Angebot in Anspruch zu nehmen, sondern diese Kombination aus Behandlung und Clearing, Sozialberatung. Das gibt's so in der Form in Deutschland nirgends. Und da muss man auch mal sagen, großes Lob an die verantwortliche Politik hier, auch parteiübergreifend, die sowas auch ermöglichen.
Der anonyme Krankenschein Thüringen entstand ja 2017. Damals hatten wir in Thüringen noch eine rot-rot-grüne Regierung. Hat sich denn mittlerweile mit dem Regierungswechsel zur Bromberg-Koalition etwas in eurer Arbeit geändert?
Nein, glücklicherweise nicht. Die Zustimmung, dass es ein Angebot wie den AKST in Thüringen braucht, ist glücklicherweise bei den demokratischen Parteien parteiübergreifend auch vorhanden, weil, wie ich ja am Anfang gesagt habe, es ja auch eine sehr vielfältige Ursache hat, warum Menschen akut eben keinen Zugang zu ärztlicher Versorgung haben, weil sie eben keine Versicherung haben oder gar keinen Zugang zu Versicherung. Natürlich, wenn man sich jetzt mal so Parteiprogramme anguckt, findet man natürlich Unterschiede in der sozialpolitischen Ausrichtung und wie natürlich auch einzelne Parteien zu Versicherung oder dem Versicherungssystem in Deutschland stehen. Aber der generelle Anspruch auf eine Gesundheitsversorgung unabhängig des Versicherungsstaates wird zumindest hier in Thüringen aktuell gerade gesagt von keiner der demokratischen Parteien in Frage gestellt. Und das ist sicherlich auch ein Ergebnis auch der jetzt schon über 7 Jahre, also jetzt 9 Jahre, wir gehen jetzt ins 9. Projektjahr, die wir da auch einfach eine gute Arbeit in Thüringen geleistet haben und dadurch auch zeigen konnten, dass es uns braucht und dass es ein wichtiges Angebot ist, was auch wahrgenommen wird.
Also an der Finanzierung vom Land aus ändert sich jetzt erstmal nichts?
Im Moment nicht. Wir sind jetzt auch im aktuellen Doppelhaushalt wieder mit drin. Wir hoffen natürlich auch, und dann werden wir nächstes Jahr spätestens auch wieder in die Gespräche gehen mit den Fraktionen im Landtag, dass wir natürlich auch weiterhin eine Finanzierung bekommen können. Aber wir haben jetzt erstmal keine Signale, dass das grundsätzlich in Frage gestellt wird. Und man muss natürlich auch sehen, das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, wir sind noch meilenweit davon entfernt, was eigentlich der Bedarf ist. Also von diesen 270 Patientinnen und Patienten, die wir letztes Jahr betreut haben, das ist vielleicht, naja, ich würde mal sagen, Minimum gerade mal ein Fünftel von den Menschen, die wir eigentlich in Thüringen erreichen könnten. Und das sind nur die Zahlen, die wir runterrechnen, wenn man die Erhebung des Mikrozensus, also Statistischen Bundesamtes, auf Thüringen, auf die Bevölkerungszahl runterrechnen, dann kommen wir ungefähr bei 1.700 Menschen ohne Krankenversicherung in Thüringen an. Aber das sind auch nur die, die eine feste Meldeadresse haben, die diesen Fragebogen ausfüllen, also bundesweit sind es 71.000, kommt man ungefähr auf 1.700 für Thüringen. Da sind keine Menschen dabei, die wohnungslos oder obdachlos sind. Da sind auch keine Arbeitskräfte aus dem EU-Ausland da, die einfach nur vorübergehend hier irgendwie wohnen. Also all diese Menschen, die aber trotzdem von unserem Angebot eigentlich, also unser Angebot benötigen, die sind da gar nicht mit drin. Und da sieht man mal, ja, was da eigentlich noch für einen Bedarf eigentlich herrscht. Und deswegen hoffe ich auch, dass es auch in Zukunft so sein wird, dass der Thüringer Landtag dann über das Thüringer Gesundheitsministerium auch da weiterhin Mittel bereitstellen wird.
Aber könntet ihr das als Verein stemmen, wenn sich jetzt statt 270 äh,